Muse am Mikro, der Podcast der Musikschulservicestelle des Landes Steiermark für die steirischen Musikschulen. Aktuelles und Interessantes aus dem bunten steirischen Musikschulleben.
Servus und hallo bei Muse am Mikro. Herzlich willkommen beim Podcast der Musikschulservicestelle des Landes Steiermark. Ich bin Birgit Schweiger, unterrichte Klarinette und elementares Musizieren in der Musikschule Weiz und darf die Steiermark als Fachreferentin für elementares Musizieren und Bewegung vertreten. In unserer Musikschulzeitschrift Perspektiven gibt es in jeder Ausgabe Porträts über eine steirische Musikschule. Auch ich möchte hier im Podcast jedes Jahr mindestens eine Musikschule vorstellen. Der Vorteil hier im Podcast: wir können auch hören, was in einer Musikschule so alles passiert. Es freut mich sehr, dass heute Manfred Ugowitzer, der Direktor der Musikschule Karlsdorf bei Graz, hier bei mir zu Gast ist. Und ich bin schon neugierig, warum man überhaupt Musikschuldirektor wird, was es in der Musikschule Karlsdorf Besonderes gibt und wie viele SchülerInnen und Lehrende dort wirken. Herzlich willkommen, lieber Manfred, hier im Podcaststudio.
Ja, danke. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr.
Ja, Manfred, du bist Musikschuldirektor in der Musikschule Karlsdorf bei Graz. Wie groß ist denn deine Schule? Wie viele SchülerInnen gibt es dort und wie viele Lehrkräfte unterrichten bei dir?
Ja, wir haben mittlerweile also doch eine sehr mittelgroße Musikschule der Steiermark mit rund 500 Schülerinnen und Schülern. Es unterrichten bei uns im Haus 22 Lehrerinnen und Lehrer, und wir sind unsere Stammschule ist in Karlsdorf, das heißt, wir haben ein sehr schönes neues Gebäude, wo wir sehr konzentriert arbeiten können, haben aber auch eine kleine Dislozierung in Werndorf und betreuen Werndorf, Feldkirchen als unsere Hauptgastschulgemeinden mit und natürlich einige aus dem Umland.
Mhm. Für alle, die es vielleicht nicht so gut kennen, wie funktioniert es dann, wenn ihr in Zweigstellen seid? Wo seid ihr da untergebracht?
Also eben aktuell haben wir nur eine Zweigstelle in Werndorf. Dort unterrichten wir im Musikheim, was ja sehr oft üblich ist, oder halt natürlich auch in Volksschulen wird sehr oft praktiziert. Aber im Musikheim deswegen auch, weil ein Kollege dort auch Kapellmeister ist bei der Jugendkapelle in Werndorf, und da bietet sich das eigentlich ganz gut an.
Mhm. Und welche Instrumente kann man jetzt in der Musikschule Karlsdorf alles erlernen?
Grundsätzlich sind wir mittlerweile, ich habe den Begriff Vollanbieter, musikalischer Vollanbieter kreiert oder für uns irgendwie so verwendet. Eigentlich kann man bei uns alles lernen. Also von der Blockflöte bis zur Harfe, vom Klavier bis zum Fagott. Wir haben Oboenunterricht, wir haben natürlich elementares Musizieren, fangen da schon mit ganz kleinen an, normalerweise von einem halben bis einem Jahr, also Eltern-Kind-Gruppen. Wir haben Tanzunterricht im Haus, wir haben Volksmusikunterricht. Also ich glaube, wir sind schon gut vorn dabei und die Auswahl ist sehr groß.
Du hast jetzt gesagt, ihr habt in Karlsdorf ein relativ neues Haus. Ihr seid ja noch gar nicht vor so langer Zeit dort eingezogen. Was ist da zum Beispiel wichtig, dass man wirklich im Vorfeld schon mit bedenkt? Und ja, ist die Schule jetzt nach ein paar Jahren vielleicht doch schon wieder zu klein?
Ja, also wir haben dieser Entstehungsprozess unseres neuen Gebäudes hat ja doch einiges an Zeit gebraucht. Zuerst einmal viel Zeit, um die politischen Entscheidungsträger davon zu überzeugen, dass es auch notwendig ist, so ein Gebäude zu errichten. Da ist uns zweimal auch natürlich ein Kindergarten dazwischen gekommen, der einmal wichtiger war, aber schlussendlich war es dann im Jahr 2017 soweit und wir haben dann lange geplant. Also ich habe den Vorteil gehabt, mit dem Architekturbüro sehr eng zusammenarbeiten zu können, habe meine Vorstellungen oder unsere Vorstellungen der Kollegenschaft und mir gut transportiert, und ich glaube, es ist uns gelungen, doch vieles vorauszudenken. Mittlerweile waren schon sicher 10 oder mehr Kolleginnen und Kollegen aus der Steiermark bei uns und haben sich das Gebäude angesehen, um zu sehen, was sie für ihre neue Schule vielleicht dann mitnehmen können. Also man kann schon vieles mitdenken, und das macht auch Sinn, das im Vorfeld gut durchzudenken, was man eigentlich so brauchen könnte.
Und wie geht es euch jetzt platztechnisch?
Platztechnisch geht es uns grundsätzlich sehr gut. Wir haben sehr viele Unterrichtsräume. Wir haben zwei große Ensembleräume. Wir haben einen sehr coolen Konzertsaal für 300 Besucherinnen und Besucher. Wir haben sogenannte Räume für Instrumente, also Instrumentendepot. Wir haben eine eigene Bibliothek. Wir haben auch ein Novum, was cool ist bei uns. Wir haben zwei Duschen im Haus, weil mittlerweile ganz viele junge Kolleginnen und Kollegen mit dem Fahrrad aus Graz anreisen. Das bietet sich an. Wir sind nicht so weit weg. Mhm. Ja, also eigentlich sind wir sehr, sehr gut ausgestattet.
Und du hast uns ja auch ein bisschen Musik mitgebracht, die wir zwischendurch immer einspielen dürfen. Und ich glaube, als erstes Stück werden wir jetzt hören, was von der Schulband. Und ihr habt da ja auch ein eigenes Aufnahmestudio, oder?
Genau, also wir hören jetzt ein Beispiel von der All Seasons Band, den Titel Valentine's Day. Dieses Lied ist aufgenommen worden von unserem im Rahmen unseres Ergänzungsfaches Musikproduktion, das mein Kollege Bernhard Neumeier, also Posaunenlehrer bei uns an der Schule, schon seit einiger Zeit unterrichtet. Und dieses Fach Musikproduktion wird wirklich gut angenommen. Mittlerweile können wir auch schon ein bisschen auf Schülerinnen und Schüler zurückgreifen, die uns unterstützen dann bei Veranstaltungen und Tontechnik machen. Also wir haben jetzt gerade vor kurzem so einen Piano-Night im Kulturkeller gehabt, wo der Corbinian die Technik gemacht hat, also ein 16-jähriger Gymnasiast, der eben schon länger dieses Fach besucht, und das funktioniert schon ganz gut. Also der kennt sich schon aus mit digitalen Mischpult und wie man das mit einem iPad mischen kann und wie man das mikrofoniert und so weiter. Also das ist eine coole Geschichte.
Großartig, ja, das funktioniert dann gut. Und ich glaube, eine Besonderheit gibt es ja bei diesem Valentine's Day noch.
Naja, weil wir, das ist ja auch ein Thema grundsätzlich, oder aktuell ein Thema, Inklusion an den Musikschulen. Also ein Schüler, der dort singt und spielt, der Lukas ist schon sehr lange bei uns an der Schule, eben er ist blind, und meine Kollegin Petra Schwarzl hat das immer sehr gut gemacht, das funktioniert auch sehr gut, war am Anfang sicher ein bisschen eine Herausforderung natürlich, aber mittlerweile ist das bei uns sehr gut integriert. Wir waren auch vor kurzem einmal in Bremen, also haben wir dort eine Schule besucht, wo auch der Lukas mit war. Und es war dann schön zu sehen, wie dann einfach die anderen Kolleginnen, also unsere Schülerinnen und Schüler, damit umgehen. Also wenn man sagt, okay, wie kommt jetzt der dorthin? Und das funktioniert eigentlich super. Da gibt es keine Berührungsängste. Und deswegen glaube ich auch, dass das ein cooles, wichtiges Thema grundsätzlich für alle Musikschulen ist, das zu leben. Und einfach zu versuchen, Barrieren abzubauen und einfach möglich zu machen.
Ja, schön. Dann hören wir uns mal an, wie die Schulband mit Valentine's Day klingt.
My insides all turn to ash, so slow. And blew away as I collapse, so cold. Winter them away from sight, and melt the darkness all the day, that night, and the clouds above move closer, looking so dissatisfied, and the heart that's wind kept blowing. To be my own protection, but not now, 'cause my path has lost direction somehow. A black wind took you away from sight, and now the darkness over. Satisfied, and the ground below.
Manfred, seit wann bist du jetzt eigentlich Leiter der Musikschule Karlsdorf und was hast du eigentlich davor gemacht?
Also ich bin seit August 2008 Leiter der Musikschule Karlsdorf, war vorher von 1995 bis 2008 Lehrer für Gitarre, E-Bass, Kontrabass an der Musikschule, also an der Ulrich von Lichtenstein Musik- und Kunstschule in Judenburg, müssen wir schon den ganzen Titel nennen. Und ja, das hat sich dann eigentlich dann so ergeben. Also ich habe mich auch in Judenburg beworben für die Direktorenstelle, habe das aber nicht bekommen. Das war 2004 und habe dann natürlich ein bisschen herumgeschaut und mich öfters beworben. Und dann im Jahr 2008 hat sich das mit Karlsdorf aufgetan. Und ich kann mich heute noch erinnern, ich habe bei unserem alten Haus in der Obersteiermark gerade den Rasen gemäht, als mich der Anruf des Amtsleiters erreichte. Und er mir gesagt hat, ja, das wird was werden und ob mich das noch interessiert. Und dann habe ich gesagt, ja, ich komme vorbei. Und haben wir das besprochen. Und ja, und dann mit 1. August 2008 habe ich dann den Dienst in Karlsdorf angetreten und eben noch in einem Musikschulgebäude, das wirklich mini war. Es war eigentlich das Gebäude der Musikkapelle Karlsdorf. Und wo unten ein wirklich schöner Probenraum für die Musikkapelle drin war und oben im ersten Stock waren 5 kleine Unterrichtsräume, die damals ungefähr konzipiert waren, wenn man sagt, okay, für einen privaten Musikschulunterricht von 80 Kindern und Jugendlichen, so in dieser Größenordnung. Und da habe ich dann 2008 gestartet in einer Schule, die ist dann ein Jahr vorher quasi in dieses öffentliche System aufgenommen worden, 2007, 2008. Und war eben quasi die jüngste Musikschule damals, kommunale Musikschule der Steiermark.
Mhm. Und war es von der Größenordnung ungefähr so mit 80 Schülern? Oder wie
nein, es war damals nicht so. Es waren damals rund 190 Schülerinnen und Schüler, so waren schon. Also wir haben damals schon gekämpft ein bisschen mit dem Platz. Und natürlich, nachdem ich ja ein motivierter Direktor von Anfang an oder Leiter war, hat sich das natürlich immer mehr gesteigert und wir haben überall unterrichtet, also im Clubraum der Musikkapelle, dann sowieso im Probensaal und dann egal wo, also es ist auch teilweise, sind dann Schülerinnen und Schüler irgendwo auf der Toilette gestanden mit einem Notenständer und haben sich dort eingespielt. Also wir haben das wirklich exzessiv genutzt, diese Räumlichkeiten. Und irgendwann ist das halt irgendwann explodiert, also es war dann nicht mehr möglich.
Super, also das heißt eigentlich, wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Also das hast du in dem Fall gut hingekriegt. Was war eigentlich deine Motivation, überhaupt Direktor zu werden?
Ja, grundsätzlich glaube ich, dass unser Berufsstand, der Beruf der Musikschulpädagogin, des Musikschulpädagogen ist ein schöner Beruf. Leider nur mit wenig Aufstiegsmöglichkeiten, wenn ich das einmal so salopp formulieren darf. Ich habe das früher immer so mit der Computersprache 0 und 1 definiert. Also 0 ist Lehrerin und Lehrer und 1 wäre dann Direktor. Also es gibt 2 Stufen. Also man kann es auch umdrehen, die 0 ist nicht so gemeint. Aber wie gesagt, also die Möglichkeiten sind begrenzt und man hat halt, wenn man eine Schule leitet, viel Gestaltungsmöglichkeiten. Und wenn man ein kreativer Kopf ist, so wie ich glaube, dass ich es bin, dann ist das Motivation genug, weil man einfach Dinge bewegen kann. Und man sieht es auch bei uns im Haus. Also das hat sich so entwickelt im Laufe der Jahre. Und wir haben irgendwann einmal Harfenunterricht ans Haus bekommen. Und das hat sich wirklich super entwickelt mit der Harfe. Dann irgendwann später, dass man einen Cello-Unterricht hat, dass man dann später Fagott, Oboe und auch natürlich so wie jetzt Tanzunterricht oder gerade diese Eltern-Kind-Gruppen für die ganz Kleinen, das sind so Dinge, das muss man entwickeln und muss man verkaufen, auch der Politik, auch den Entscheidungsträgern, dass sie einsehen, dass das ein Mehrwert ist für die Bevölkerung und vor allem für die Jugend.
Das heißt, anfangs, wie du das übernommen hast, waren wahrscheinlich eher nur Blasmusik-taugliche Instrumente, die man halt in der Blaskapelle braucht. Ist das richtig?
Genau, es war vor allem, es ist natürlich auch so entstanden, die Musikschule bis zu einem gewissen Grad. Ich meine, mein Vorgänger, der Roland Geister, hat schon in den frühen 70er Jahren Privatunterricht in Karlsdorf angeboten. Und das ist dann irgendwann, ist die Musikkapelle natürlich auch an ihn herangetreten. Wir brauchen Nachwuchs. Und so ist es dann entstanden, dass er dann Schlagzeug dazu gekommen ist, Schlagzeugunterricht, Trompete, Klarinette, Saxophon, das waren so, und Querflöte, das waren so einmal die ersten gängigen Instrumente, Blockflöte natürlich, das war immer da. Und dann hat er schon begonnen, hat dann eine Kollegin ans Haus geholt mit Violine, mit ein paar Stunden, dann eben mein Volksmusiklehrer hat dann angefangen, die waren schon da, wie ich gekommen bin. Aber eben, das hat sich dann erst später wirklich richtig gut entwickelt, sage ich mal.
Ja, ich habe im Vorfeld mit ein paar Schülerinnen von mir darüber gesprochen, dass ich einen Direktor im Podcast interviewen darf. Und da sind ein paar Fragen aufgetaucht, die ich dann ganz interessant gefunden habe und immer gedacht, die bringe ich dir heute einfach mit. Eine junge Dame hat mich zum Beispiel gefragt, was genau macht eigentlich ein Musikschuldirektor?
Ja, diese Frage kenne ich und sehr vieles. Bei mir ist es so im Haus, also nachdem ich die Schule alleine verwalte, das heißt, ich habe keine Sekretärin oder keinen Sekretär, ist sehr viel administrative Arbeit einmal mit dem Job verbunden. Das beginnt einmal damit, dass man einmal so quasi, wenn die Anmeldung vorüber ist in einem Schuljahr, dass diese ganzen Anmeldeformalitäten erledigt, das Ganze dann in unsere Systeme einpflegt, dass man dann schaut, ob alles vollständig ist, dass man Geburtsurkunden kontrolliert, weil wir ja Zeugnisse ausstellen, dass die ganzen Daten stimmen, dass dann auf dem Zeugnis nicht oben steht, geboren am Fragezeichen. Das sind so Kleinigkeiten, die nicht passieren dürfen. Das ist einmal eine administrative Angelegenheit. Man ist auch so quasi immer ein bisschen Vermittler zwischen den Lehrerinnen, Lehrern, Schülerinnen und Schülern und der Politik, den Geldgebern. Man muss schauen, man muss Lobbying betreiben. Wie bekomme ich ein neues Instrument? Wie bekomme ich ein Budget für Noten? Wie kann ich das verkaufen, dass wir einfach das und das und das und das brauchen? Oder vielleicht eine neue Lehrerin für dieses Instrument und so weiter. Das sind Dinge. Dann ganz wichtig, glaube ich, ist auch, dass man wie ein Coach ist für die Lehrerschaft natürlich auch, weil ich glaube, dass je besser das Team ist in einer Schule, desto besser verkauft man es auch nach außen. Es ist auch sehr wichtig, dass man eben für eine gute Stimmung, für eine positive Stimmung im Haus sorgt. Ja, und natürlich, was noch dazu kommt, ich unterrichte dann auch selbst, also ich habe 12 Wochenstunden Unterricht, was ich auch sehr wichtig finde. Also ich finde das ganz wichtig, dass Leiterinnen und Leiter auch Kontakt zu den eigenen Schülerinnen und Schülern haben, dass man das nicht aus den Augen verliert, dass man auch weiß, wovon man spricht. Also wenn man nicht unterrichtet und dann Kolleginnen oder Kollegen mitteilen möchte, so macht das so, dann ist das nicht glaubwürdig für mich. Ja, also wenn man es selber macht, weiß man, von was man spricht. Deswegen glaube ich, dass das Unterrichten schon sehr wichtig ist. Wobei ich auch sagen muss, momentan bei einer Schule in der Größe ist das Beschäftigungsausmaß ausreichend. Also mir wird nicht fad.
Das denke ich mir, weil eben, wie hast du gesagt, 600 Schüler ungefähr?
Nein, nicht ganz, aber zwischen 500 und 550 haben wir.
Ja, und der administrative Aufwand ohne Sekretariat ist schon spannend, denke ich mir. Weil es werden ja wahrscheinlich auch die Lehrerinnen und Lehrer manchmal mit Problemchen zu dir kommen, die vielleicht aber sonst im Sekretariat abgefangen werden würden.
Ne? Naja, sicher. Es ist ja natürlich so, dass bei vielen Dingen oder bei fast allen Dingen kommen sie zu mir, was auch gut ist. Das ist ja ganz okay. Ich bin im Normalfall immer oder meistens gut gelaunt. Es kann natürlich schon manchmal sein, wenn es ein bisschen viel ist, dass ich dann vielleicht dann ein bisschen strenger wirke, aber grundsätzlich bin ich doch ein fröhlicher Geist. Und was mir auch wichtig ist, nachdem wir so ein neues oder ein schönes Gebäude haben, also mittlerweile sind es ja auch schon 7 Jahre, aber wenn man das so erlebt hat, wie sowas entstanden ist, hängt natürlich auch das Herz an dem Gebäude, an der ganzen Infrastruktur, die wir haben. Also wir haben viel Technik im Haus und da ist es schon so, dass ich mich halt gut auskenne und überall weiß, was wie entstanden ist und was wie wohin gehört. Da bin ich vielleicht ein bisschen streng, ich lege schon Wert darauf, dass dann Dinge wieder dorthin kommen, wo man sie hernimmt.
Ja, verständlich.
Da muss man alle immer ein bisschen ermahnen vielleicht, aber das gehört natürlich auch zu meinem Job, das ist schon okay.
Ja. Eine andere Frage war zum Beispiel, was war musikschultechnisch die größte Herausforderung, mit der du bis jetzt konfrontiert wurdest?
Also du meinst jetzt, was meinen Job betrifft, also was für mich die größte Herausforderung. Eine große Herausforderung war einmal, da war eine Situation, wo in einer Vorbesprechung im Elementarbereich, also mit meiner Kollegin, mit Eltern und kleinen Kindern, ein Mädchen sich verletzt hat, schwer verletzt hat. Und das war eben so, also das war so quasi ein Erstgespräch und zwei Mädels sind einfach dann irgendwo, haben sich verschüsst und sind herumgelaufen und ein Mädchen ist gestürzt und mit dem Kopf gegen eine Bühnenkante. Ja, und natürlich war das mit Blut und mit großer Aufregung. Und da ist dann schon, war es ein bisschen strange für mich, weil nämlich da waren Eltern dabei, die sofort geholfen haben und der Vater hat nur Videos aufgenommen. Hat also sich da nicht engagiert und es ist aber dann sofort die Beschwerdewelle in Gang getreten und der Vater hat dann bei der Gemeinde sich aufgeregt, quasi, was ist das für eine Schule, Aufsichtspflicht und so weiter und mit Anzeige und das war schon sehr spannend, wobei für mich war dann klar, nachdem die Eltern auch dabei waren, hat meine Kollegin keinen Fehler begangen, weil sie hat ja mit den Eltern gesprochen und die Eltern sind ja auch, haben ja auch in dem Rahmen Aufsichtspflicht für ihre Kinder. Und da war es eben so, dass der Vater dem nicht nachgekommen ist. Also der hat, glaube ich, draußen telefoniert irgendwo und hat einfach nicht geschaut.
Okay.
Ja, und das sind so Dinge, die braucht man nicht unbedingt, wenn sowas passiert, wenn sich jemand verletzt. Schlussendlich ist das Ganze gut ausgegangen. Also das Mädchen hat das gut überstanden, es ist nichts weiteres passiert. Und sie war dann noch weiter länger in der Schule und das hat sich dann wieder, die Wogen haben sich geglättet. Aber das sind so Dinge, die ja kommen vor, aber das war eigentlich das einzige Mal, wo wirklich was ein bisschen was darum gegangen ist, dass sich jemand verletzt. Das ist etwas, wo ich immer ein bisschen nicht Angst habe davor, aber wo man halt einfach schauen muss, dass da sowas nicht passiert. Alles kann man nicht verhindern. Es kann immer irgendwer wo stolpern und irgendwas passieren.
Aber kommen wir von den großen Herausforderungen vielleicht gleich zu den schönen Dingen. Eine Frage war nämlich auch, was war dein schönstes Erlebnis als Direktor bis jetzt?
Es gibt viele schöne Erlebnisse, die man hat in unserem Beruf. Für mich sind die schönsten Erlebnisse die, wenn junge Menschen bei uns eine Abschlussprüfung machen und wenn man dann diese jungen Menschen kennt, seit sie 3-4 Jahre alt sind, sie auf einem ganz langen Weg begleitet hat, also quasi beim Erwachsenwerden, also über die Pubertät zum jungen Erwachsenen begleitet hat. Und das ist für mich und ich glaube auch für meine Kolleginnen und Kollegen einfach wunderschön anzusehen, wenn man dann plötzlich dann mit so jungen Menschen dann zu, die erwachsen geworden sind, zu tun hat und sagen kann, jetzt bist du so lange bei uns. Und dann gibt es auch so diesen Trennungsschmerz. Also fließen auch Tränen, wenn man dann sagt, so, jetzt ist es dann vorbei oder die gehen dann woanders hin. Oder, aber ich glaube dann trotzdem bleiben sie irgendwie bei uns und man trifft sich ja später auch wieder. Und ich freue mich heute. Ich habe schon, mein Gott, jetzt bin ich schon so lange in dem Geschäft. Ich habe 4 meiner Schülerinnen und Schüler, die hier im steirischen Musikschulwesen als Lehrerinnen oder Lehrer tätig sind, auch schon mittlerweile lange. Und wenn ich irgendwo beim Konzert bin und dann freue ich mich, dann treffe ich jemanden oder ehemalige Schülerin oder einen Schüler, ist das immer sehr herzlich und das sind einfach schön, das gefällt mir, das mag ich an dem Job.
Ja, das ist auch das Schöne, da hast du recht. Vielleicht hören wir wieder zwischendurch ein bisschen Musik. Ihr habt ja auch in eurer Musikschule Musical-Produktionen, oder?
Genau, wir haben seit Anbeginn, also 2008 habe ich den Job bekommen und 2009 war dann schon das erste Musical Tuishi Pamoja oder Pamoja, man streitet drüber, wie man es ausspricht. Dann haben wir gemacht Ein Kind und ein König, ein Weihnachtsmusical, dann Wimba war das letzte und Leben im All. Also diese 4 Produktionen, die wir immer in Kooperation ein bisschen auch mit der Volksschule gemacht haben.
Mhm.
Also quasi mit Casting in der Volksschule, mit Schauspielcasting. Meine Kollegin Maria Heidt, unsere, also die Gesangslehrerin, hat dann auch immer wieder auch Gesangscastings gemacht in den Volksschulen, in der Volksschule. Ja, und das war halt immer sehr spannend. Ist natürlich sehr aufwendig, sowas zu machen, weil man ja nie weiß, wer krank wird. Und wenn man so eine Besetzung hat mit 10 Rollen, und dann muss man alles doppelt besetzen, weil man ja das mitdenken muss. Also es ist schon aufwendig. Und wir haben halt von allen diesen Musicals DVDs produziert, teilweise sehr professionell, manchmal auch mit der FH St. Pölten zusammen oder in Graz mit einem Kollegen aus einem Tonstudio, mit dem Peter Lessing. Ja, und da können wir uns gern was anhören daraus.
Mhm. Was nehmen wir da?
Ich würde vorschlagen, den Mars nehmen wir. Den Mars, genau. Mhm. Das ist aus Leben im All.
Okay.
Und das ist auch ganz lustig, weil das Mädel, das damals diese Rolle gesungen hat, ist jetzt eine junge Frau, steht im Beruf und hat gerade jetzt vor kurzem bei unserer Piano Night auch wieder mitgesungen und singt gerne und sehr toll. Ja, und da war sie halt noch ein Volksschulkind.
Ja gut, dann lassen wir uns überraschen. Eine Frage von einer Schülerin war dann auch, ob sich der Kontakt zu den Schülerinnen und Schülern oder zu den Kolleginnen geändert hat, als du Direktor geworden bist. Aber in dem Fall, du warst ja vorher nicht als Lehrer an der Schule, sondern bist eigentlich neu an eine Schule gekommen. Wie war das dort als Neuling und dann gleich Direktor und Chef?
Es war sehr spannend, weil vom damaligen Bürgermeister wurde mir gesagt, ich kann mir mein Team aussuchen, ich kann jetzt alles machen, was ich möchte. Mhm. Also ich hätte auch die Möglichkeit gehabt, aus dem bestehenden Lehrkörper oder mich von Personen zu trennen aus dem bestehenden Lehrkörper. Das habe ich natürlich tunlichst vermieden, weil ich gewusst habe, wenn ich das mache, dann habe ich schon verloren. Ja. Also ich habe so gestartet, wie ich das vorgefunden habe. Und das war auch okay so. Und natürlich ist es immer eine Herausforderung, erstens einmal, dass man sich kennenlernt, man muss auf Personen zugehen. Ich glaube, das Wichtigste ist, dass man selber auch sehr kompromissfähig ist und auch sehr pragmatisch das sieht. Man muss nicht jeden und jede lieben im Job, sondern man kann das auf einer professionellen Ebene betrachten. Grundsätzlich war mein Wunsch oder mein Gedanke, und das habe ich auch damals am Anfang in diesen ersten Gesprächen mit den Kolleginnen und Kollegen auch kommuniziert, ich möchte haben, dass jeder, der bei der Musikschule unten bei der Tür reingeht, gern hineingeht. Mhm. Und wenn er am Abend rausgeht, auch nicht angefrustet rausgeht. Mhm. Also ich möchte im Prinzip ein Betriebsklima haben, das geprägt ist von Wertschätzung und von gegenseitigem Respekt und wo auch der Spaß nicht zu kurz kommt und wo ich mich aber auch nicht unmittelbar so auf eine andere Ebene stelle. Also ich habe mir nie so gesehen, so quasi, ich bin jetzt der mit dem großen langen Zeigefinger und sage, du, das darfst du nicht und das darfst du nicht, sondern ich habe schon klar kommuniziert, welche Regeln es gibt oder was mir wichtig ist, also wie ich mir eine Musikschule vorstelle mit allen Dingen, die da dazugehören. Das sind eben solche Dinge gewesen, was ich da wirklich eingeführt habe, unter Anführungszeichen. Das war eben diese sogenannte Zweistündigkeit. Das war mir immer sehr wichtig, dass der Unterricht aus einem Hauptfachunterricht und einem Ergänzungsfach besteht. Ich bin auch so sozialisiert worden in meiner ersten Schule von meinem damaligen Direktor. Und ich habe das eigentlich immer als Mehrwert empfunden, habe das auch allen Eltern immer so verkauft und auch den Kolleginnen, dass es ja cool ist, wenn ich für einen gewissen Betrag den Unterricht bekomme und ich kann noch ein Ergänzungsfach besuchen oder ein zweites oder ein drittes, was auch ganz viele Schülerinnen und Schüler mittlerweile machen. Und das ist das Schöne. Es gibt natürlich immer noch Skeptiker, die sagen, naja, wozu brauchen wir das? Für was brauchen wir ein Ergänzungsfach? Und muss das ganze Schuljahr sein? Also grundsätzlich glaube ich, wenn man sich den Fußballclub anschaut, kann man vieles lernen, weil da muss man 5-mal in der Woche Training gehen. Und wenn man, oder 3-mal von mir aus, und wenn man einmal nicht kommt, dann stellt einen der Trainer nicht mehr im Team auf. Ja? Also ich glaube, da können wir uns was abschauen vom Sport und ein bisschen was einfordern. Und grundsätzlich läuft das gut. Also ich glaube, das hat schon gut funktioniert.
Ja, und ihr seid da ja als Musikschule in Karlsdorf jetzt, was die Musiktheorie betrifft, ja auch auf einem ganz interessanten, guten Weg, so wie es eben in Kärnten gelebt wird, mit ganz in der Musik.
Ja, das ist ja auch etwas, das ist ja auch etwas, was zum Job einer Leiterin, eines Leiters gehört. Die Pädagogik oder eine pädagogische Weiterentwicklung oder eine pädagogische Handschrift einer Schule. Und diese, also ganz in der Musik hat mich wirklich sehr, sehr, sehr interessiert von Anfang an. Und wir leben in einer Zeit, wo das nicht mehr so ist, wie es früher war. Es hat sich verändert. Das heißt, Kinder kommen nicht mehr aus dem familiären Umfeld, wo viel gesungen wird, wo getanzt wird, wo vielleicht, was weiß ich, im Hopserlauf der Schulweg absolviert wird. Das gibt's ja heute nicht mehr. Heute fahren alle mit einem Elektroscooter. Ja, nicht bewegen. Und in der Volksschule, im Kindergarten, Volksschule, da ist auch dieser Musikunterricht ein bisschen verdrängt worden, sage ich jetzt einmal. Also auch aus der Volksschullehrerausbildung, Lehrerinnenausbildung, ist ja das schon nicht mehr vorrangig zwingend nötig, dass man ein Instrument spielt, was früher einmal der Fall war. Also ich bin in der Volksschule, kann ich mich erinnern, wir haben jeden Tag in der Früh gesungen. Das war ganz normal.
Ja.
Zum Beispiel. Und deswegen ist ganz in der Musik etwas, wo ich glaube, dass das ganz wichtig ist. Da geht es um Pulstraining, das heißt, dass Kinder einen Puls, einen eigenen Puls spüren, rhythmisch was empfinden. Da geht es um Solmisation, was in Ungarn, in südeuropäischen Ländern, im Osten ganz essentiell, also auch im Regelschulbetrieb betrieben wird, wo die Kinder singen und auch das mit So, Mi und so weiter, das auch lernen. Und ich glaube, das funktioniert gut. Rhythmussprache ist ein ganz entscheidendes Thema, wo ich selbst im Unterricht beobachte, wie einfach das funktioniert, wenn Kinder das mit Rhythmussprache lernen und nicht mit irgendwelchen, mit Zahlen, mit Zählen und Noten. Also es lässt sich wirklich vieles viel einfacher gestalten und da bin ich felsenfest davon überzeugt, dass das der richtige Weg ist.
Ja, und vor allem, wenn man wirklich ganz unten beim Eltern-Kind musizieren schon anfängt damit, weil eben die Pulsübungen hat man ja da schon und das merkt man dann wirklich, wenn ein Kind dann in den Hauptfachunterricht wächst, dass das wirklich Früchte trägt, ja. Was ist dir in deiner Musikschule, was deine Lehrerinnen und Lehrer betrifft, eigentlich wichtig?
Grundsätzlich ist mir ganz wichtig, dass das Verhältnis untereinander stimmt, dass es keine Gruppenbildungen in dem Sinn gibt und man sagt, okay, mit der oder mit dem möchte ich nicht. Ich glaube, dass es ganz wichtig ist, dass alle mit allen zusammenarbeiten können, sollen. Das ist mir wichtig. Was ich schätze oder was ich auch unterstütze, ist, dass Kolleginnen und Kollegen künstlerisch aktiv sind. Also ich mag das auch, wenn jemand Konzerte spielt oder irgendwo in einem Ensemble mitwirkt. selbst noch aktiv ist, dann unterstütze ich das. Also wenn jetzt, gerade jetzt einen Kollegen, der am Landestheater in Tirol eine Produktion macht und der muss natürlich den Unterricht organisieren, einmal diese Woche ganz verschieben oder das ist nicht so einfach, aber das ist alles machbar. Also werde ich sicher niemanden Steine in den Weg legen. Oder ein junger Schlagzeugkollege, der wirklich oft also als Jazzer auf Tournee geht oder halt so kleinere Tourneen macht, das ist, finde ich, cool. Wobei aber das muss nicht sein, das verändert sich ja. Also es gibt ja unterschiedlich, also das ist in unserer pädagogischen Laufbahn ja so, dass man natürlich, wenn man älter wird, das auch sein kann, dass man nicht mehr künstlerisch aktiv sein möchte, dann ist es auch okay. Das ist alles so, wie das für jeden passt. Grundsätzlich, aber wie gesagt, da bin ich schon der Meinung, dass es nicht schadet, wenn man vielleicht ein bisschen selber irgendwo noch dabei ist.
Genau, kann man dann ganz anders weitergeben an die Schülerinnen und Schüler auch wieder, genau. Deine Frau Erika war ja in unserer Februarfolge zu Gast mit Musizieren mit Links und sie hat erwähnt, dass in deiner Musikschule auch ein Linkshänder-Klavier steht. Warum ist dir das wichtig? Beziehungsweise gibt es bei euch in der Musikschule noch mehrere Linkshänder-Instrumente im Unterricht?
Nachdem ich mit meiner Frau verheiratet bin, komme ich ja in den Genuss, dass ich da ganz viel mitbekomme. Also wir diskutieren auch sehr viel zu Hause. Ich kenne mich auch, glaube ich, schon relativ gut aus und unterstütze das auch sehr, weil es auch für sie etwas war. Sie hat sich erst später dann rückgeschult als umgeschulte Linkshänderin. Und ja, und dann bin ich so in das Thema hineingekippt ein bisschen. Als Gitarrist ist es ja so, dass das schon immer so war. Also Gitarristen gibt es ja schon ewig, die also früher halt dann einfach die Gitarre andersrum umgespannt haben und einfach das so gemacht haben. Es ist bei den Schlagzeugern üblich, also da gibt es ganz viele Beispiele, also auch in der Popliteratur, wo halt dann einfach dann Leute oder im Rock das Set einfach umgekehrt aufgestellt haben, Hi-Hat auf der rechten Seite und so weiter und die Bassdrum links. Dann beim Schlagzeug auch noch diese Variante mit Open Hand spielen und so. Das habe ich schon immer gekannt. Und nachdem ich mich mit dem Thema auch selbst ein bisschen mehr beschäftigt habe, habe ich natürlich gedacht, na okay, das könnte man auch in einer Musikschule, da sollte das auch vorhanden sein. Und dann haben wir auch so eine Fortbildung gehabt, eben mit einer deutschen Kollegin, was Linkshänder Klaviere betrifft. Ja, und dann habe ich mir das angeschaut, in Graz hat dann eine Bekannte, die hat sowas für ihren Sohn gekauft, da kannst du mit einem Knopfdruck ganz einfach ein E-Piano umschalten und dann ist das einfach gespiegelt, die Tastatur und das Ganze funktioniert also auf Knopfdruck, das hat mich fasziniert und dann habe ich mir gedacht, das möchte ich für unsere Schule haben und habe einfach so ein Instrument angeschafft und das war auch dann bei dieser Fortbildung für mich sehr interessant, weil das für manche dann komplett skurril war, aber Moment, das geht gar nicht, auf die andere Seite, aber ich habe dann eine ehemalige Kollegin hat dann auch gespielt und die hat einfach die Augen zugemacht und hat da einfach nach links gespielt und das hat funktioniert und da waren wir ganz fasziniert davon, also das war für sie überhaupt kein Problem, das im Kopf umzudrehen und dann einfach in eine andere Richtung zu spielen.
Aber war die Kollegin Linkshänderin?
Also sie sagt, sie ist vielleicht ein bisschen, weiß es nicht, sie spielt, schreibt rechts und so, aber das ist oft das Interessante für mich auch, weil ich es ja jetzt beobachte. Man erkennt an vielen Dingen, also an der Gestik, an wie Leute Hände verschränken, ist etwas, was mir besonders oft auffällt. Einfach da sieht man oft Dinge, wo ich heute zu meiner Frau sage, ich glaube, da ist was Linkes oder eine Linkshändigkeit versteckt. Und das, ja, ist interessant. Ich habe jetzt heuer auch zwei kleinere, die mit also Linksgitarren spielen. Also ich habe in der Schule Linkshänder getan, das haben wir. Ja, das möchte ich eigentlich schon noch ausbauen. Einfach, dass man es hat und dass man auch die Möglichkeit, ich glaube, dass es sein muss in Zukunft, dass man an einer Schule, einer Musikschule einfach auch solche Instrumente hat, um Kindern das zu ermöglichen. Blockflöte, Linksblockflöte haben wir auch zum Beispiel. Ja. Und das sind einfach, ich glaube, das sollte man schon unterstützen, weil es eben auch, das ist ja auch eine Form der Inklusion in Wahrheit. Nicht? Also ich glaube ja, dass das dass diese, was man früher gemacht hat, dann, dass sie die linke Hand am Sessel angebunden, damit man dann rechts schreibt und so, das passiert zwar jetzt nicht mehr, aber nach wie vor muss man es beobachten, ja, wenn es das rechts kann, dann machst du vielleicht doch rechts, weil es, dann tust du leichter später und so. Und ja, dann bin ich ein bisschen Linkshänder-Markenbotschafter geworden, sagen wir so.
Das heißt, du hast jetzt gewisse Instrumente, aber nicht unbedingt auf jedem Instrument jetzt schon ein Schüler, der linkshändig ist. Nein, und das, unterrichtet wird.
Das haben wir nicht, aber ich versuche das Thema ein bisschen bei uns in der Schule zu verbreiten. Mhm. Ja, man muss natürlich auch, man muss ja ein bisschen so quasi andere davon überzeugen auch, dass das auch ein Thema sein kann. Und es kann ja auch die Lösung sein manchmal. Es geht ja darum. Es geht ja, es kann ja auch sein, dass wenn man erkennt, dass sich jemand, also ein Kind schwer tut, ja, dann muss es nicht immer mit Ungeschicklichkeit zusammenhängen. Genau. Es kann auch andere Gründe haben.
Genau.
Und dem bin ich ein bisschen auf der Spur und da glaube ich schon, dass es Sinn macht, das auch mitzudenken.
Genau. Und ich finde es jetzt gut, dass das immer mehr verbreitet wird, weil ich habe jetzt zum Beispiel auch eine Schülerin, mit der möchte ich eine Linkshänder-Klarinette probieren, ist aber inzwischen noch ein bisschen schwer zum Kriegen, aber ja, man muss einfach anfangen und starten, vielleicht schaut es dann in ein paar Jahren anders aus und dann gibt es vielleicht auch mehr Instrumente und dann kann man da ja den Linkshändern ein bisschen helfen und sie unterstützen, dass es ihnen leichter geht bei manchen Sachen, genau.
Ja genau, ich glaube ja, dass es wichtig ist, ein bisschen auf die Händlerschaft einzuwirken und danach zu fragen, was ja auch passiert. Also bei großen Playern macht man das eh schon und dass man einfach sagt, ja gibt's auch, bauen sie auch das, und das war ja schon dort diese Homepage linksgespielt.de, wo man das auch nachlesen kann, was es auch schon gibt, wer welche Instrumente baut und so, und das soll man einfach ein bisschen auch unter das Volk bringen.
Genau. Wir kommen vielleicht noch einmal zu einem Hörbeispiel, das du mitgebracht hast. Also jetzt haben wir die Schulband gehört, jetzt haben wir Musical gehört. Gibt es noch eine Facette, die du uns zeigen möchtest, die wir anhören können?
Ja, zum Beispiel noch ein Stück mit Tuba und Posaune, El Capitan, wo mein ältester Sohn mit dabei war, jetzt mittlerweile schon erwachsen, aber damals halt noch junger Tubist. Was ja vielleicht auch interessant ist, die Geschichte, weil er hat ja mit Violine begonnen, mein Sohn, der Ältere, und hat als kleines Kind immer schon gesagt, wenn er groß ist, möchte er das große, goldene Instrument spielen. Ja. Das hat er dann wirklich wahrgemacht. Er ist dann über die Posaune dann zur Tuba gekommen und hat dann eben mit seinem Lehrer, mit Bernhard Neumeier, dieses Stück aufgenommen und eben zu zweit in einer Mehrspur-Variante. Und deswegen ist es, glaube ich, auch interessant, weil eben sie dann mit sich selbst spielen. Nicht? Also eben, das ist zu zweit, aber doch mehrstimmig. Also ja, nicht schön. Nur zweistimmig.
Dann hören wir uns das mal an.
Gerne.
Manfred, welche Bereiche übersieht man eventuell im Musikschulwesen in der Steiermark noch und wären extrem wichtig, dass sie gefördert werden?
Ja, ein ganz brennendes Thema für mich ist es, dass es allen Kindern und Jugendlichen möglich sein muss, eine Musikschule, eine kommunale Musikschule, eine öffentliche Musikschule zu besuchen. Da sind wir meilenweit davon entfernt. Wir leben aktuell ein System, wo immer noch politische Entscheidungsträger sagen können, ja, das fördere ich nicht, das unterstütze ich nicht. Mhm. Aus meiner Gemeinde, also unsere Kinder brauchen das nicht, dass sie in diese Musikschule gehen, wir machen das anders. Und ich bin der Meinung, es sollte für alle zu gleichen Bedingungen möglich sein. Das heißt, ich würde mir wünschen, ein steiermarkweites System, wo eben das ganz klar geregelt ist, so wie das auch im Pflichtschulbereich ist. Jedes Kind hat das Recht, eine Volksschule zu besuchen, und es gibt's auch, nicht? Mhm. Und das Gleiche muss auch mit dem Musikschulunterricht möglich sein. Wir haben sehr viele Standorte mittlerweile in der Steiermark und wir haben immer noch das Problem, dass wenn zu mir oder zu uns zum Beispiel in Karlsdorf Schülerinnen oder Schüler kommen aus einer anderen Gemeinde, dass wir die dorthin schicken, mit dem Anmeldebogen quasi einen Stempel abholen vom Gemeindeamt, von der Bürgermeisterin, vom Bürgermeister, dass diese Wohnsitzgemeinde den Musikschulbeitrag unterstützt, also mit diesem vorgegebenen Gemeindebeitrag, Sachaufwand und so weiter. Und es passiert immer oder sehr oft noch so, dass die dann hinkommen und die das dann dort sagen, dass die Politik sagt, ja, aber wir zahlen nur die Hälfte oder wir zahlen gar nichts und so weiter. Und die Eltern sollen das selber zahlen und das finde ich überhaupt nicht okay. Und ich glaube, in einer Zeit, wo wir heute leben, muss das möglich sein, dass es für alle gleich erschwinglich ist, eine Musikschule zu besuchen. Deswegen bin ich auch ein Verfechter eines einheitlichen Musikschultarifes für die ganze Steiermark und nicht für irgendeinen Fleckerlteppich, wo irgendwer sagt, bei uns kostet es mehr, da kostet es weniger, weil wir können uns das leisten. Das finde ich einfach falsch.
Ja, oder so wie es ich jetzt gerade hatte mit einer Schülerin, die halt Lehrer wechseln wollte. Und da hat die Gemeinde jetzt vorgeschrieben, sie darf wechseln, sie bekommt ein Jahr finanziert, sie muss aber in diesem Schuljahr das Leistungsabzeichen absolvieren und zur Musikkapelle dazugehen. Ja, also es gibt auch Gemeinden, die mit solchen Methoden arbeiten.
Ja, das ist auch, grundsätzlich bin ich, spiele selber mit bei uns im Musikverein und mein Sohn auch und der Kleine hat auch mitgespielt und meine Frau war früher jahrzehntelang in der Oststeiermark, im Burgenland und in der Oststeiermark in der Musikkapelle und ich bin auch so aufgewachsen, obwohl ich Gitarre studiert habe und spiele jetzt Klarinette auch und so. Mhm. Grundsätzlich soll es immer so sein, dass man das unterstützt. Wir Musikschulen unterstützen das natürlich, aber jeder Musikverein muss auch so attraktiv sein, dass die Leute dort gerne hinwollen. Das ist das Nächste. Und mit Zwang erreicht man gar nichts. Also man kann auch junge Menschen zu nichts zwingen. Und da kann man zehnmal sich wünschen, wir brauchen Nachwuchs. Ich glaube, das muss von beiden Seiten gelebt werden. Und dann funktioniert es auch. Ja. Aber das vorzuschreiben, das finde ich auch nicht gut. Ja, so bin ich ganz bei dir. No-go.
Ja, wie gesagt. Ja, vielen Dank, lieber Manfred, fürs Kommen und für den Einblick in deine Musikschule. Und hast du jetzt vor diesen Osterferien, die uns bevorstehen, noch ein paar motivierende Worte für das restliche Schuljahr, für uns Lehrenden und Lehrer?
Ja, motivierende Worte gibt es immer. Mich motivieren meine Schülerinnen und Schüler, ich habe so ein paar so kleine und wenn dann die da bei mir bei der Tür reinkommen und mich so mit ihren jungen Augen anschauen und einfach so dieses Unschuldige und dieses ohne Sorgen sein, was Kinder so an sich haben, ja, da kann man sich viel abschauen. Ich glaube, wir Erwachsenen nehmen uns manchmal ein bisschen zu ernst und nehmen vieles vielleicht ein bisschen zu wichtig. Ich glaube, man soll das genießen, wir sollen unsere Schülerinnen und Schüler genießen, uns erfreuen daran, dass sie was lernen, dass wir ihnen was beibringen können. Das ist ein Geschenk und dass wir einfach einen Job haben, der, ja, wie soll ich sagen, Musik ist einfach eine Sprache, die viel ausdrückt, wo man sonst nicht, das man sonst nicht sagen kann. Und das soll man einfach genießen. Ich bin auch nicht derjenige, der so denkt, noch so viele Tage bis zu den Sommerferien. Überhaupt nicht. Ich meine, ich habe schon gern frei, aber ich freue mich ja immer wieder, wenn es wieder losgeht, weil nur frei ist auch nicht lustig. Also passt schon so, wie es ist.
Dankeschön. In dem Fall passt vielleicht ein Zitat noch, das ich auf eurer Homepage der Musikschule Karlsdorf gefunden habe. Als Kind ist jeder ein Künstler. Die Schwierigkeit liegt darin, als Erwachsener einer zu bleiben. Dankeschön, das war's nun wieder für heute. Vielen Dank, liebe HörerInnen, fürs Wiedereinschalten und Zuhören. Im Namen der Musikschulservicestelle wünsche ich allen ein wunderschönes Osterfest. Im nächsten Monat nimmt uns meine Fachreferentenkollegin Ingrid Pfundner mit in die Welt der Blockflöte und erzählt uns über den steirischen Blockflötentag, der am 25. April 2026 in Frontleiten über die Bühne gegangen sein wird. Dankeschön auch an die Agentur Das Pod für den guten Ton und die Rundumbetreuung. Damit ihr keine Folge verpasst, abonniert den Podcast gerne auf der Plattform eures Vertrauens. Hinterlasst uns gerne auch eine positive Bewertung. Wir hören uns wieder im Mai. Bis dahin verpasst keinen Ton, den ihr singen, spielen oder hören wollt, denn Musik ist Lebensgefühl. Auf Wiederhören, Servus und Baba.
Dieser Podcast ist eine entgeltliche Einschaltung des Landes Steiermark. Cut.
Und wer hat's produziert? Das Pod. Deine Podcast-Agentur.